Im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums finden wir drei Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Drei Gleichnisse, in denen es darum geht, dass etwas verloren gegangen ist, wiedergefunden wurde, beziehungsweise der verloren gegangene zurückgekehrt ist, und über die Freude, die über diese Rückkehr, über das Wiederfinden angebrochen ist. Ich möchte von diesen drei Gleichnissen, das erste behandelt das verlorene Schaf, das zweite die verlorene Münze, das dritte den verlorenen Sohn. Ich möchte das zweite zunächst vorlesen. Da heißt es, oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut, der umkehrt. Und aus dem dritten Gleichnis, dem vom verlorenen Sohn, möchte ich die zweite Hälfte vorlesen. Diesen Bericht von dem älteren Bruder des verlorenen Sohnes. Da heißt es ab Vers 25, sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten, und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Wer neu zu einer christlichen Gemeinde dazugekommen ist, so wie diejenigen unter uns, die sich vor zwei Wochen taufen ließen und auf diese Weise zu unserer Gemeinde hinzukamen. Sie haben sicherlich die Freude gemerkt über diesen Schritt. Die Freude, die bei allen denen oder bei vielen von denen zumindest existierte, die bereits zu der Gemeinde gehörten. Und ich bin überzeugt, auch diejenigen, denen es nicht so leicht fällt, eine solche Freude mit Worten oder durch ihr Verhalten auszudrücken, sie alle haben sich mit darüber gefreut. Und dabei ist es wohl so, dass diese Freude nicht in erster Linie dieser Taufe und des Hinzukommens zur Gemeinde galt, sondern dem, was dieser Entscheidung vorausgegangen ist. Nämlich die Entscheidung zur Umkehr zu Gott. Zu unserem Vater im Himmel. Diese Freude bei denen, die zu der Gemeinde gehörten, also jetzt auch zu unserer Gemeinde gehörten, besteht also parallel zu der Freude, die auch im Himmel, die bei Gott da ist, wenn Menschen zu ihm umkehren. diese Freude, von der in diesen Gleichnissen gesprochen ist. Wie, ich darf das den einen Vers noch einmal wiederholen, in diesem Gleichnis von der verlorenen Münze heißt, so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der umkehrt. Auch in dem bekanntesten dieser drei Gleichnisse, in dem vom verlorenen Sohn, über das wir vor einigen Wochen von hier Ausführungen gehört haben, ist von dieser Freude die Rede. Auch das darf ich noch einmal wiederholen. Da sagte der Vater, man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Gerade dieses Gleichnis, obgleich es so bekannt ist, verdient es wohl immer wieder betrachtet zu werden, da es wohl am ausführlichsten etwas über diese Umkehr zu Gott sagt, die der Freude vorausgegangen ist. Über den Weg, der notwendig ist, um zu Gott umzukehren. Da wird davon gesprochen, von dem Entschluss dieses verlorenen Sohnes umzukehren. Ich will mich aufmachen. Ich will, darf ich vielleicht betonen, ich will mich aufmachen. Er musste sich selbst entscheiden und zu meinem Vater gehen. Und dann davon, dass er diesen Entschluss dann auch wirklich in die Tat umsetzte. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und dann noch ein wichtiger Punkt wird dort berichtet, nämlich, dass er gegenüber seinem Vater seine Schuld bekannte. Die Schuld, die einmal darin bestand, dass er sich von seinem Vater getrennt hatte und alles das, was dann aus dieser Trennung folgte. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Dieses Schuldbekenntnis haben wir auch vorhin in der Losung für den heutigen Tag noch einmal gehört. Dass jeder, der diesen Weg gegangen ist, der also zu Gott umgekehrt ist, der seine Schuld vor ihm bekannt hat, von Gott angenommen wird. Ganz gleich, wie weit er von ihm entfernt war. Ganz gleich, wie groß seine Schuld vor Gott war. Auch das besagt dieses Gleichnis. Gott nimmt jeden an. Und auch davon haben wir vor einigen Wochen in diesen Ausführungen gehört. Seine vergebende Gnade gilt allen. Und wir können nur immer wieder denjenigen, die diesen Schritt, diese Umkehr noch nicht vollzogen haben, raten. Ja, sie darum bitten, dass auch sie zu Gott umkehren. Und wir sind überzeugt, Gott wird auch sie annehmen, wird auch ihnen vergeben, so wie er uns angenommen hat, so wie er uns vergeben hat. Und dann wird auch über ihre Umkehr Freude sowohl im Himmel als auch unter uns sein. Nun erscheint ja gerade in diesem besonders klaren, ausführlichen Gleichnis, diesen dritten vom verlorenen Sohn, die Freude über die Umkehr des verlorenen Sohnes, gedämpft durch das Verhalten des zu Hause beim Vater gebliebenen älteren Sohnes. Auch darauf wurde in den Ausführungen vor einigen Wochen hingewiesen. Und es ist sicherlich gut, sich einmal näher mit diesem älteren Sohn, mit dem älteren Bruder des zurückgekehrten Sohnes zu befassen. Wen repräsentiert er? Warum blieb er draußen stehen, wollte nicht hineingehen, wollte nicht mit den anderen feiern? War diese Ablehnung wirklich gegen seinen Bruder oder gegen dessen Rückkehr gerichtet? Was wird von diesem älteren Bruder berichtet? Dass er viele Jahre seinem Vater treu diente, dass er also bei ihm geblieben war und nie eines seiner Gebote übertreten hat. Es gibt sicherlich manche Leute, die nie bewusst sich von Gott entfernt haben und nie bewusst gegen Gott gehandelt haben. Wer zum Beispiel das Glück hatte, in einer gläubigen Familie aufzuwachsen, das, oder in einer gläubigen Umgebung, der hat eventuell etwas solches erlebt. Gewiss sagt uns die Bibel, sagt uns auch unsere eigene Erfahrung, dass es einfach nicht möglich ist, wirklich alle Gebote Gottes zu handeln, nie gegen eines seiner Gebote zu verstoßen. So hieß es schon im Alten Testament, König Salomo sagte einmal, es gibt keinen Menschen, im ersten Buch Könige Kapitel 8, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Und Paulus wiederholt das in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, denn alle haben gesündigt. Aber tendenziell stimmt das sicherlich, was dieser ältere Sohn sagte, dass er nie eines dieser Gebote übertreten hat. Und außerdem ist das ja auch ein Gleichnis, das uns das Wichtige herausstellen soll. Ich denke, mit diesem älteren Sohn können sich aber auch weithin diejenigen vergleichen, die schon vor langer Zeit zu Gott umgekehrt sind, bei ihm geblieben sind, ihm treu gedient haben und sich zumindest immer wieder Mühe gegeben haben, wenn ihnen das auch nicht immer gelungen ist, alle Gebote Gottes, alle Gebote des Vaters zu halten. Also zu einem großen Teil können wir uns, die wir schon längere, vielleicht Jahre, Jahrzehnte zur Gemeinde gehören, mit diesem älteren Sohn vergleichen. Nun sprach ich am Anfang davon, dass wir uns ja freuen, wenn jemand zu Gott umgekehrt ist. Von diesem älteren Sohn lesen wir das nicht. Es wird nicht gesagt, dass er sich nicht gefreut hat. Aber aus seinem Verhalten ist nichts von dieser Freude zu merken. Ob sich das wirklich gegen seinen Bruder und dessen Rückkehr gerichtet hat, gegen das Verhalten dieses Bruders? Wohl nicht. Das Verhalten seines Bruders war Ursache für dieses Verhalten des älteren Sohnes, sondern sein Verhältnis zu seinem Vater. Diesen seinen Vater konnte der ältere Bruder jetzt nicht mehr verstehen. Er hatte seinem Vater treu gedient, sich bemüht, alle seine Gebote zu halten. Und niemals hatte ihm sein Vater dafür eine größere Belohnung gegeben. Niemals, wie es ja heißt, ein Böckchen, also letzten Endes eine Kleinigkeit, um mit seinen Freunden feiern zu können. Das alles hatte er ertragen. Bis jetzt. Aber jetzt war sein jüngerer Bruder zurückgekehrt. Und jetzt hatte der Vater nicht nur ein Böckchen geschlachtet, um diese Rückkehr zu feiern, sondern das gemästete Kalb. Das konnte er nicht verstehen. Das erschien ihm, der seinem Vater so treu gedient hat, einfach als ungerecht. Und das sagt er ihm, wenn auch nicht mit diesen offenen Worten. Und wie antwortete der Vater darauf? Man könnte wohl diese Antwort, das ist der Vers 31, mit anderen Worten so sagen: Du hast dir ein falsches Bild von mir gemacht. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens antwortet der Vater: Du bist alle Zeit bei mir. Damit will Gott wohl sagen, das Bleiben bei mir, in meiner Nähe, in der Gemeinschaft mit mir, ist einfach mehr wert als jede Belohnung, als jeder materielle Besitz, als jede Freude über solchen Besitz. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich nicht in der Größe der Belohnung, die er seinen Dienern gibt, sondern darin, dass er ihnen Gemeinschaft bietet. Gewiss wird er auch einmal belohnen, davon ist in diesem Gleichnis nicht die Rede, aber an anderen Stellen spricht Jesus auch davon. Ich denke an dieses Gleichnis von diesen verschieden verteilten Talenten, Matthäus 25, wo es dann am Schluss bei der Abrechnung heißt, du guter und du treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Das ist eine Belohnung, oder besser gesagt, das wird eine Belohnung sein. Aber jetzt muss Gott diese Belohnung noch nicht geben. Jetzt besteht das Große im Verhältnis zu Gott in der Möglichkeit der ständigen Gemeinschaft mit Gott. Und der Vater nennt noch einen zweiten Grund. Er sagt, alles, was mein ist, ist dein. Mit anderen Worten, warum wartest du darauf, dass ich dir etwas gebe, was dir ja schon gehört? Der Vater hat ja am Anfang, als der jüngere Sohn weggehen wollte, seinen Besitz geteilt. Und auch der ältere Sohn hatte seinen Teil bekommen. Den hätte er für sich benutzen können, auch etwa um sich ein Böckchen zu nehmen und mit seinen Freunden zu feiern. Gewiss kann ein Vater erwarten, dass seine Söhne das, was er ihnen gibt, verantwortungsvoll verwalten. Der jüngere Sohn hatte das nicht getan. Der ältere Sohn hätte das ganz gewiss getan. Söhne sind eben nicht unmündige Kinder, sondern sind solche, die der Vater als selbstständig Handelnde betrachtet. Nicht nur betrachtet, sondern von denen er ein selbstständiges Handeln erwartet. Ich sagte vorhin, wir, die wir nun schon längere Zeit zur Gemeinde gehören, schon längere Zeit uns bemühen, Gott treu zu dienen, die wir beim Vater geblieben sind, wir können uns vielleicht weithin mit diesem älteren Sohn vergleichen. Was sagen jetzt diese Aussagen für uns? Ich denke, die Hauptaussage ist die, dass wir zugeben müssen, auch wir können uns ein falsches Bild von Gott machen. Auch wir müssen es lernen, Gott besser zu verstehen, Gott richtig zu verstehen. Selbst wenn wir ein falsches Bild haben, werden wir damit nicht zu verlorenen Söhnen. Manchmal wird ja auch dieser ältere Sohn als verlorener Sohn bezeichnet. Verloren in der Bibel heißt derjenige, der sich von Gott getrennt hat oder noch nie in Verbindung mit Gott gekommen ist. Wir sind zu Gott umgekehrt und sind in seiner Nähe geblieben. Aber ein falsches Bild kann man sich trotzdem von Gott machen. Und dazu gehört, wenn wir dieses Bild korrigieren wollen, erstens, wir dürfen unsere Maßstäbe nur bedingt so an Gott anlegen, wie wir sie an andere Menschen anlegen. Gott ist einfach für uns Menschen nur begrenzt fassbar. Wenn wir diese Maßstäbe, diese Vorstellungen, die wir auf andere Menschen, im Verhältnis zu anderen Menschen anwenden, auch auf Gott übertragen, kann es leicht zu einem solchen falschen Bild von Gott kommen. Das mussten schon frühere Gläubige erfahren. Denken wir an Hiob. Hiob konnte auch, als er die verschiedenen Nöte durchleben musste, Gott und ganz besonders Gottes Gerechtigkeit nicht mehr fassen. Und Gott musste ihn entsprechend belehren. Und auch jüdische Gelehrte späterer Zeit warnten vor einer falschen Vorstellung vor Gott aufgrund eines von anderen Gelehrten zusammengestellten Eigenschaftskataloges Gottes. Die Bibel sagt ja viel über Eigenschaften Gottes. Und wenn man sich dann darauf beruft und dann meint, jetzt muss Gott aber entsprechend dieser seiner Eigenschaften so und so handeln, dann kann das auch zu einem falschen Bild von Gott führen. Gottes Verhalten gegenüber jedem Einzelnen entspringt seiner Entscheidung und nicht unseren Maßstäben. Für uns ist wichtig, dass wir trotz allem, auch wenn wir Gott nicht verstehen, bei ihm bleiben. Und eine zweite Reaktion, um dieses falsche Bild von Gott zu vermeiden, ist: Gott erwartet von uns, seinen Kindern, dass wir uns wirklich als seine Söhne, als seine Töchter verhalten. Das heißt, als selbstständig, wenn auch in Verantwortung vor ihm handelnde Kinder. Und dazu gehört gewiss auch die richtige Beurteilung dessen, was wir von Gott anvertraut erhalten haben. Was wir davon verwenden sollen, nicht nur für andere, auch für uns. Auch wenn es die nötigsten Bedürfnisse überschreitet und vielleicht speziell zu unserer Freude dient. Wir müssen nicht bei allem warten, bis Gott uns das, was er uns geben will, so vorlegt, dass wir sagen, ja, jetzt müssen wir das annehmen, das ist jetzt für uns bestimmt. Wir dürfen auch für uns nehmen. Wir dürfen es uns getrauen, darf ich vielleicht so sagen, auch von dem zu nehmen, was Gott uns gibt, wenn auch in Verantwortung immer vor ihm. Und so darf ich wohl zusammenfassen, alles das, was uns über diese Freude oder nicht vorhandene Freude in diesen Abschnitten gesagt wird. Wir wollen uns freuen über jeden und mit jedem, der zu Gott umkehrt. Aber auch über das Leben in Gemeinschaft mit Gott, im Dienst für Gott, an der uns von Gott geschenkten Freiheit, an den Gaben, die Gott uns anvertraut hat. Für andere, aber auch für uns.